Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie aus den wundervoll herbstlichen Schweizer Bergen zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, Wochenstart, dem 7. Oktober 2024. Manchmal zieht es einen in die Höhe, auch um Abstand zu gewinnen von den sterilen Aufgeregtheiten des Flachlands und den Verwicklungen, die da vor allem in den urbanen Nervenzentren unseres Landes aktuell und tagtäglich der Fall sind. Ja, in der Höhe ist davon, in den Bergen ist davon herzlich wenig zu spüren. Das ist ein erdverbundener, ein bodenständiger Menschenschlag, der eben die schweizerische Kultur zutiefst geprägt hat, viel mehr geprägt hat, als das vielen Schweizern heute bewusst ist. Und ich habe darüber gesprochen in der Schweizer Ausgabe. Karl Popper, sein berühmter Aufsatz, der britisch-österreichische Philosoph, die Freiheit aus den Bergen, eine Hymne, eine Würdigung. Und gerade die drei Alpenstaaten, Österreich insbesondere, aber auch zum Teil in Spurenelementen auch noch die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben diese Kultur tief in uns drin und vielleicht die Österreicher und die Schweizer noch etwas mehr, vor allem die Österreicher auch seit dem Zusammenbruch ihres weltumspannenden Imperiums. Und das führt eben dazu, dass wir den Auftrag haben, den manchmal etwas abhebenden oder zum Abheben neigenden Deutschen freundschaftlich behilflich zu sein, wieder den Bodenkontakt zu finden. Die Deutschen, das muss man sehen, ein riesiger Flächenstaat. Über den Deutschen gibt es ja dann nur noch den gestirnten Himmel, an dem sie sich dann auch festhalten, an den Sternen, um dort Halt zu finden. Allerdings verlieren sich manche dabei auch. Und deshalb ist es eben wichtig, da eben in aller Sympathie und Verbundenheit etwas konstruktiv einzuwirken. Das ist ja auch der Versuch, der in dieser Sendung immer wieder unternommen wird. Und Sie spüren das, Sie wissen das, ich räume ja auch metaphysischen und auch religiösen Fragen bei Weltwoche Daily eine gewisse Priorität ein, weil das wichtig ist. Ich habe im Schweizer Programm auch darüber gesprochen, von einem Kirchenbesuch gestern, Musikvesper mit Musik unter anderem von Johann Sebastian Bach, aber eben auch Exzerpten, Ausschnitten aus der Bibel, dieser Grundlagenschrift, dieser Schatzkammer der Menschheit, in der so viele Weisheiten verborgen liegen, die sie eben auch dann entdecken können, wenn sie gar kein gläubiger Mensch sind. Und meines Erachtens ist ja das Christentum viel prägender, als man das wahrzunehmen bereit ist. Ich neige nicht zu dieser zynischen Sicht, dass das Christentum in Europa erledigt sei. Das ist nicht der Fall. Das merken Sie auch daran, dass eben die Zuwanderung aus nicht-christlichen Kulturen erhebliche Irritationen auslöst. Und das wäre nicht der Fall, wenn das Christentum gewissermaßen erledigt wäre. Und ich sage das nicht, weil ich mich zurücksehne nach der Zeit der Kreuzzüge oder eben dieser christlich gesalbten Schwerter im Zeichen der strahlenden Ritterrüstung. Und das ist nicht das Idealbild, sondern für mich ist eben diese christliche Prägung für unser Weltverständnis, für unser Weltverhalten, auch unsere politische Einstellung sehr, sehr wichtig. Und gerade in Zeiten eines entfesselten Gutmenschentums, sie reden von Gott und meinen sich selbst. Das ist eines der größten theologischen Missverständnisse, das es überhaupt noch gibt. Und deshalb ist es wichtig, dass die, die hier eben den Kontakt noch nicht ganz verloren haben zu dieser Prägung, dass die auch hier darauf einwirken. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass eben eine theologische, geschulte oder auch sich etwas bewusst werdende Sicht viele der Irrtümer vermeidet, die heute in der Politik gang und gäbe sind, allem voran eben diesen Moralismus, diese Selbstaufblusterung, diese Überheblichkeit und Anmaßung, die stattfindet. Die hat etwas, wenn Sie so wollen, zutiefst Unchristliches. Denn aus meiner Sicht bedeutet eben die christliche Glaubenslehre, dass man bescheiden und demütig sich ja nicht einbildet, über ein sicheres Urteilsvermögen zu verfügen als Mensch, vor allem nicht in moralischen Dingen. Und bevor man den anderen verurteilt, sollte man eben zuerst den Balken vor dem eigenen Auge aus dem Weg räumen. Das ist hier diese zentrale Metapher, die ich immer wieder da auch etwas ins Bewusstsein zu rücken versuche, weil sie für mich eben auch in meiner täglichen Arbeit wichtig ist. Und noch einmal, ich betone das nicht im Sinne eines frühmorgendlichen Gottesdienstes, das darf ich mir gar nicht anmaßen, möchte ich auch nicht, aber im Sinne eben einer auch durchaus weltlichen, säkularen Vergegenwärtigung dessen, was ja zutiefst eingegangen ist in unsere geistige, kulturelle und eben auch politische DNA. Noch ein letzter kurzer Tipp, wenn wir schon bei der Kultur sind und hier eben auch ein deutsches Publikum ansprechen dürfen, Rüdiger Safranski. Ein ganz bedeutender Bestsellerautor, der die geniale Begabung hat, auch komplexe philosophische Sachverhalte, ohne ihnen Gewalt anzutun, sehr anschaulich und auch lebensnah darzustellen, packend schreiben kann, Lebensgeschichten nacherzählen kann. Ich habe zum Beispiel sein Heidegger-Buch gelesen. Er hat über so viele verschiedene Exponenten des Geisteslebens geschrieben. Und dieses Buch, 5 Jahre alt, über Friedrich Hölderlin, diesen manischen, diesen genialischen, diesen prometheischen Dichter und Poetenfürsten, der zu Lebzeiten vielleicht verkannt, nachher dann zu einem Star wurde, unglücklich gelebt hat, unglücklich verliebt, nie ganz zu Hause war in seinem Leben und sich am Ideal des antiken Griechentums ergötzte mit Versen, die unsterblich geworden sind und vor allem auch für viele Schriftsteller, deutsche Schriftsteller sozusagen, wie eine Art Blueprint oder wie sagt man, eine Art Urvorlage, eine Urform, ein Urideal verkörpern bis heute dieser Friedrich Hölderlin, hier dargestellt von Rüdiger Safranski, ein ganz fantastischer Stoff. Damals ging es natürlich auch um die Philosophie am Ende des 18. Jahrhunderts, Beginn des 19. Das Ringen mit der Religion, die französische Revolution, Napoleon, sie kamen auf, mittendrin Hölderlin, Tübingen. Dann natürlich Hegel, der Überphilosoph, ein Jugendfreund, Schelling, dieses geniale Wunderkind, das ewige Versprechen gewissermaßen, auch ein Leitstern der deutschen Philosophie und eben dieser Friedrich Hölderlin, offensichtlich als junger Mann wunderschön, eine Art Brad Pitt des Geistes und dann im Alter eben auch zum Teil angefochten und umnachtet, auch psychologisch schwer angeschlagen mit einer Schattenexistenz. Allerdings, er ist, glaube ich, sogar 73 Jahre alt geworden, aber seine produktive Phase vor allem dann intensiv bis ins 30., 33. Lebensjahr so ungefähr. Rüdiger Safranski, Hölderlin. Beginnen wir mit einer Positivmeldung. Die heutige Sendung, meine Damen und Herren, das Oktoberfest in München hatte über 6 Millionen Gäste, weniger Zwischenfälle und weniger Polizeieinsätze als in früheren Jahren. Was heißt, nicht überall, wo Alkohol in Strömen fließt, muss automatisch Gewalt im Spiel sein. Und zweitens, der kulturelle Hintergrund der Festbesucher spielt offensichtlich eine wichtige Rolle. Die Washington Post schreibt, Pager und Funkgeräte, die im Nahen Osten explodiert seien, stammten aus Israel. Offenbar hat der Mossad den hochexplosiven Sprengstoff präpariert. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat mit dem französischen Präsidenten Macron telefoniert und Kritik an Frankreichs Waffenembargo gegen Israel geäußert. Macron wollte die Waffenlieferungen angesichts der aktuellen Vorgänge stoppen. Netanyahu sagt Macron, das israelische Vorgehen werde die Realität im Libanon verändern und längerfristig Stabilität in der Region herstellen. Heute am 7. Oktober vor einem Jahr ist dieser fürchterliche Angriff passiert, der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung, die Geiselnahme und all die Verstrickungen und fürchterlichen auch Ausweitungen dieses Konflikts. Das wird, ich habe es in der Schweizer Ausgabe schon gesagt, natürlich in Israel als massives Staats- und Sicherheitsversagen gewertet, ausgerechnet von jener Partei, von jeder Regierung, die eben dieses Sicherheitsversprechen ins Zentrum ihres politischen Wirkens gestellt hat. Ergo ist natürlich auch jetzt die Härte, mit der Israel seine Sicherheitsinteressen durchsetzt gegenüber dieser Hamas und eben im Gazastreifen mit fürchterlichen Opfern und auch zivilen Toten, das ist auch in diesem Kontext zu sehen. Ähnlich vielleicht wie 2001, als die amerikanische Regierung vorgeführt wurde bei diesen Terroranschlägen und dann entsprechend hart auch wieder eine Reaktion zeigte, um gegenüber den eigenen Leuten auch wieder das erschütterte Vertrauen ein Stück weit einzurenken. Heute Morgen in den Zeitungen lese ich, dass nun ein Krieg mit dem Iran bevorstehe. Wissen Sie, was ich daraus ableite? Einfache Lösungen und Bewertungen gibt es hier nicht, dem misstraue ich, das wissen Sie. Aber was man ganz klar dingfest machen kann, ist natürlich die gewaltige Schwäche einerseits der Amerikaner, der Weltpolizist, der da Friedensmahnungen abgibt, wie ein Kleinstaat, wie die Schweiz, mehr oder weniger, der sozusagen machtlos mit Appellen an das Geschehen herantritt. Die USA sehr schwach, aber auch schwach die UNO. Auch der UNO gelingt es nicht, hier eine Art Friedenslösung oder zumindest einen Ausweg zu skizzieren. Und die Schwäche der UNO zeigt sich jetzt auch in diesem Einreiseverbot gegenüber dem UNO-Generalsekretär Guterres. Die Israelis sind verärgert über dessen, wie sie sagen, Einseitigkeit in der Beurteilung dieses Konflikts, in der Anprangerung, die da von Seiten der UNO immer wieder gemacht wird. Und eben anstatt da mit moralischen Urteilen zu kommen, sollte man vielleicht sich die Mühe nehmen, das Ganze zu lösen. Sie sehen darin auch, wie weit die Weltordnung ausgerenkt ist, denn da eben Russland, Amerika, China auch im Clinch miteinander stehen, vor allem China und Russland gegenüber den Amerikanern, beziehungsweise umgekehrt, haben sie auch da keinen kohärenten, keinen schlüssigen Druck auf die Situation. Polens Generalstabschef Kukula hat an einer Rede an der Universität der Landstreitkräfte in Breslau bekräftigt, er wolle die polnische Armee für den Verteidigungskrieg stärken. Er sagt, alles deute darauf hin, dass die aktuelle Generation zu den Waffen greifen müsse, um Polen, um, Zitat, unser Land zu verteidigen. Er will auch wieder die allgemeine Wehrpflicht in Polen einführen. Das ist übrigens auch das Thema, das ich mit dem österreichischen Oberst Markus Reisner angesprochen habe anlässlich meiner Pragmatikus-Aufzeichnung bei Servus TV. Die Sendung ist jetzt übrigens draußen zum Thema Sicherheit. Seit gestern Abend ist das abrufbar auch auf der Mediathek. Schauen Sie sich das an. Servus TV, der Pragmatikus hier, meine monatliche Magazinsendung, die ich machen darf für die Kollegen dieses gleichnamigen Magazins, der Pragmatikus, sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall mit Markus Reisner habe ich auch über die Notwendigkeit der Wehrpflicht gesprochen und eben auch dieses Wehrbewusstsein, der Wehrwille, der ins Bewusstsein zurückkehren muss. Nicht Militarismus, sondern eben die Einsicht, dass man das eigene Land auch verteidigen muss. Melania Trump, die ehemalige First Lady, spricht sich in ihrem Buch und in einer Videobotschaft auf X für das Recht der Frauen auf Abtreibung aus. Die Regierung habe sich nicht einzumischen, das sei eine Entscheidung der Frauen. Damit dürfte sie ihrem Gatten Donald Trump eher nützen als schaden, denn das könnte ihm die notwendigen Stimmen der eher abtreibungsfreudigen Frauen eintragen. Die FDP will eine Verschärfung der Migrationspolitik mit einem 9-Punkte-Plan, unter anderem Leistungskürzungen aufs absolute Minimum bei Ausreisepflicht. Die Grünen schweigen, die SPD ruft auf, die Migration als Chance für den Arbeitsmarkt zu begreifen. Also die SP, das ist der Denkfehler, wirft natürlich die verschiedenen Migrantenkategorien in einen Topf. Asyl, Flüchtlinge, Kriegsvertriebene, Arbeitsmigranten, das wird alles vermischt und deshalb haben sie dieses gewaltige Migrations- und Asylchaos, das sie in Deutschland haben. Man hat nicht mehr die Bereitschaft, hier zu trennen, am Rechtsstaat festzuhalten. Trennen heißt nicht, dass man hier sozusagen mit der Allmachtsscheste und unmenschlich in Erscheinung tritt, sondern man diese Unterscheidungen hat mit dem Rechtsstaat zu tun, mit dem Asylrecht. Und das ist ja erschreckend, wie hier eben die Bereitschaft, rechtsstaatliche Verhältnisse auch im Migrationsbereich aufrechtzuerhalten, völlig verloren ist. Die Forderung, da entsprechend die Leistungen zu kürzen, sagen die SPler, stärke nur den rechten Rand. Die CDU wirft der FDP vor, sie habe in der Ampel am Anfang Leistungen ausgeweitet, jetzt habe man die Folgen auch eben in Gestalt von fürchterlichen Wahlresultaten bei der FDP. Die Liberalen sollten in der Regierung nicht nur fordern, sondern endlich handeln, wirft die CDU vor. Laut AfD schießt die FDP an eigentlichen Problemen vorbei. Weidels Partei verlangt Abschiebungshaft. Zitat: Dort gibt es nur noch eine Grundversorgung, nämlich Brot, Bett und Seife. Zitat Ende. Die Linke sagt, die FDP-Forderung widerspreche dem Grundgesetz. Die FDP sei Erfüllungsgehilfin der AfD. Die Rechtsprofessoren sehen ein großes Prozessrisiko. Ja, das ist jetzt also das resonierende Begleitgetöse, das sie haben, wenn eine Migrationspolitik, die als falsch erkannt wird, wieder umjustiert werden soll. Die gute Nachricht ist, dass eben hier die Wirkung einer Opposition erkenntlich und sichtlich wird, dass eben die AfD, die aufs heftigste verteufelt wird, dass die eben durch ihren Widerstand tatsächlich entsprechend die Debatte verändern konnte. Und in Deutschland, einem stabilitätsorientierten Land, brauchen die Leute eben auch den Druck aus der Realität, denn einfach von sich aus löst man ja keine Probleme, das sehen Sie auch in der Firma nicht. Deshalb nicht verzagen, wenn es manchmal etwas lang geht. Bis vor kurzem hat man einfach in der breiten Öffentlichkeit Deutschlands diese Probleme gar nicht wahrhaben wollen. Und das haben auch die Zeitungen abgebildet. Die Zeitungen, die allerdings hier sicher kritischer hätten sein können und hätten sein sollen. Der 7. Oktober, eben vor einem Jahr, dieser schreckliche Einmarsch der Hamas, diese Attacke Israels, verlorene Generation, großes Thema heute in den Medien, verschiedene Analysen und Deutungen dazu. Die EU, vielleicht noch interessant, plant radikalen Umbau des Haushalts, Hilfen für Flüchtlinge, sozialer Wohnungsbau oder Biolandwirtschaft. Die EU möchte unter anderem finanzielle Unterstützung an Reformen und Ziele knüpfen. Davon sind aber längst nicht alle begeistert. Die EU ist ein marodes Konstrukt. Man kann es nicht anders sagen. Und in der Schweiz machen wir uns große Sorgen, denn es gibt mächtige Bestrebungen, uns institutionell an dieses Bürokratiemonster, solche Begriffe sehen Sie auch, nicht nur in der Boulevardpresse bei uns, an das Bürokratiemonster anzudocken. Das ist das Problem der Europäischen Union. Eine entfesselte Bürokratie, die immer wieder sich selber durch Wohltaten zu rechtfertigen versucht. Oh, wir machen das, wir subventionieren das Grüne, wir retten das Klima. Diese Überfliegerprojekte, die am Schluss darauf hinauslaufen, dass man gegen die Meinung der Öffentlichkeit Politik macht unter Ausbremsung der Demokratie. Ich habe darüber in den letzten Ausgaben gesprochen. Die EU ist eben in sich zwangsläufig, könnte man sagen, tragischerweise undemokratisch, denn die Demokratie und den Rechtsstaat, die kann es nur im nationalstaatlichen Rahmen geben, nicht auf dem supranationalstaatlichen. Autozölle produzieren nur Verlierer. Ich höre immer wieder bei den Verteidigern des Protektionismus, man müsse die Chinesen zwingen, ihre Subventionspraktiken zu verändern. Ja, was ist denn mit den Subventionspraktiken der Europäischen Union und von uns, der Industriepolitik? Das ist ja genau das Gleiche. Und bei den Chinesen bin ich nicht so sicher, ob das alles Investitionen sind. Die Chinesen haben einfach ein anderes Geschäftsmodell. Sie sind bereit, geringere Margen, geringere Profite, geringere Gewinne, geringere Löhne auch auf der Chefetage in Kauf zu nehmen, damit sie zu tieferen Preisen anbieten können, um eine marktbeherrschende Position zu erlangen. Also Sparsamkeit und nicht einfach dieser Subventionswahn, der bei uns gang und gäbe ist. Wenn es aber die anderen machen oder auch gar nicht machen, nur verdächtigerweise angeblich machen, dann sind wir die größten Kritiker. Trumps Spießgesellen. Trump trat auf in Butler, Pennsylvania, also dort, wo er am 13. Juli auf ihn ein Attentat verübt worden ist und, wie sein Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance sagt, eine Intervention Gottes habe da Trump gerettet. Man könnte tatsächlich angesichts dieses haarscharfen beinahe Volltreffers könnte man geneigt sein, so etwas ins Kalkül einzubeziehen. Nun also trat er dort wieder auf unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Zehntausende von Anhängern haben ihm zugejubelt und mit dabei auch Elon Musk, der in eindringlichen Worten gewarnt hat davor, dass die Demokraten die Demokratie abschaffen wollen, die Freiheiten wegnehmen und den Way of Life der Amerikaner gefährden. Dies sei die letzte freie Wahl in den USA, sagte Musk mit dem im eigenen Sinn für Dramatik. Das wird natürlich in unseren Medien nun als ein Spießgeselle. Müssen wir mal diesen Wortwahl, die in der FAZ, die Spießgesellen von Trump, das ist eben ein gefährliches Vokabular. Da versucht man sozusagen eine Seite in der Politik in Misskredit zu bringen, mit der Konsequenz, dass es offensichtlich gar keine Alternative mehr gibt. Man muss Kamala Harris wählen, weil das andere sind ja die Spießgesellen. Kein Kniefall vor Wagenknecht. Ja, das Brandmauern und das parteitaktische Figurenreiten da in der deutschen Politik wirkt auf den Schweizer etwas gewöhnungsbedürftig gelegentlich, wobei bei uns gibt es das auch. In Deutschland wird einfach alles übertrieben, noch gründlicher gemacht. Nun lese ich, dass auch der Friedrich Merz plötzlich eine Kontaktgruppe, Ukraine-Kontaktgruppe machen möchte. Was meint wohl der Roderich Kiesewetter dazu, der ja am liebsten nur mit Panzerdivisionen Richtung Osten da entsprechend sich aufstellen möchte, lieber Panzer als Diplomaten in den Osten schicken möchte. Offensichtlich wirkt jetzt also auch aus dem Osten der Republik dieser Druck. sich nicht nur für die Verschärfung und Verhärtung des Krieges einzusetzen, die Eskalation, sondern eben auch Verhandlungen einzufordern. Das ist ja das, was Bundeskanzler Schröder in unserem Interview gefordert hat. Selenskyj hebt die Bedeutung der Kursk-Offensive hervor. Ja, ihm schwimmen die Fälle davon. Er merkt jetzt, es gelingt ihm nicht, seine wichtigsten Verbündeten zu überzeugen. Die Russen haben viele Erfolge jetzt auf dem Schlachtfeld. Sie rücken unerbittlich, könnte man sagen, vor, um ihre Ziele militärisch zu erreichen. Putin sitzt fest im Sattel, so wie wir das beurteilen können. Die Zustimmung viel höher als noch ein halbes Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine. Und allmählich setzt sich auch bei uns die Einsicht durch, dass dieser Krieg etwas komplizierter ist als diese Mickey-Maus-Folien, die man da von Anfang an schwarz-weiß angelegt hat. Eine Protagonistin dieser simplen, Hollywood-mäßigen Schwarz-Weiß-Optik ist übrigens Anne Applebaum, die Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels. Sie ist heute im großen Interview mit der FAZ. Ja, die Anne Applebaum ist einfach eine neokonservative Kriegstreiberin. Sie ist der Auffassung, dass überall dort, wo nicht genau die demokratische Staatsform vorherrscht, der Vereinigten Staaten von Amerika, da müsse man gleichsam schon mal interventionsbereit sein. Und so nobel das ja auch von der ganzen Werteorientierung sein mag, was da die Frau Applebaum erzählt, das ist einfach ein Rezept für den Selbstmord, für den Untergang. Man kann nicht mit allen Krieg führen. Nehmen Sie mal die Schweizer, meine, unsere direkte Demokratie. Wenn wir das verabsolutieren, dann müssten wir sagen, es gibt überhaupt keine Demokratien außerhalb der Schweiz. Und auch die Schweiz hat ja demokratische Fehlfunktionen gelegentlich. Aber dann wäre ja Deutschland, Österreich, das wären auch keine Demokratien. Die EU überhaupt nicht, Russland, China sowieso nicht. Ich meine, dann hätten wir mit der ganzen Welt Krieg. Das sind doch abwegige Vorstellungen, die da geäußert werden. Dann hat die Franziska Brandner ein interessantes Interview gegeben in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und das ist die Frau, die sich jetzt bewirbt um den grünen Vorsitz. Das ist eine Kollegin, sagt man, von Herrn Habeck. Aber Habeck, den distanziert sie etwas, sagt, nein, ich bin da eine eigenständige Persönlichkeit. Auf jeden Fall positioniert sich diese Frau Brandner etwas pragmatischer, etwas realistischer und nicht so wirtschaftsfeindlich wie andere Grüne, was ja doch zeigt, dass die sogenannte grün-liberale Strömung, die sie in der Schweiz haben als eigenständige Partei, die gibt es immer noch bei den Grünen. Und bei aller Kritik, ich bin auch bei denen, die die Grünen kritisieren, vor allem weil sie nur außen grün sind und innen tief rot. Aber die Grünen, man darf das einfach nie vergessen, das ist auch eine Partei, die sich behaupten konnte, weil sie Interessen von vielen deutschen Bürgern vertritt. Und das ist eben demokratisch zu anerkennen. Da kann man nicht einfach drüber hinwegbrettern und sagen, ja, die Grünen müssen weg. Und das ist alles nur Wahnsinn und Verrücktheit und Blödheit. Nein, das stimmt nicht. Aber es gibt eben Übertreibungen, es gibt falsche Politik. Und die scheint sich jetzt da wieder einmal zu trennen. Die Spreu vom Weizen, die Radikalgrünen und die Realgrünen, die es eben auch gibt. Und ich gehöre da nicht zu denen, die a priori alles, was grün ist, muss da sozusagen von der Bildfläche verschwinden. Krisenstimmung zwischen Frankreich und Israel, darüber haben wir gesprochen. Sigmar Gabriel, das noch interessant, kritisiert das Verbrennerverbot scharf. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister hat das Verbrennerverbot der EU scharf kritisiert. Gabriel warnt vor einem stillen Sterben der Autozulieferer und den wirtschaftlichen Folgen. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Das Bewusstsein scheint schärfer zu sein. Die Frage ist, bewegt sich da etwas oder sind das nur rhetorische Bekräftigungen, wobei auf die rhetorischen Bekräftigungen früher oder später auch die Handlung kommt. Aber man lebt eben nicht in einer Diktatur. Die Bundesrepublik ist eben auch ein stark überbremster Staat, wie die Schweiz. Da kann ich einfach von heute auf morgen das Blatt Papier umlegen. Umso wertvoller sind eben auch Veränderungen, wie man sie heute in der Politik nun nicht mehr wegschieben kann. Es verändert sich. Also Sie merken es, ich appelliere immer auch etwas an die Geduld, an die Zuversicht, nicht zu verzageln, nicht in Verzweiflung oder in radikalen, zum Teil auch selbstgerechten Zorn zu verfallen. Das ist der schlechte Weg, das darf man in der Demokratie nie machen. Man muss immer in den Spiegel schauen, denn das, was wir da an Regierungen sehen, ja, das ist das, was wir bekommen haben durch unser Verhalten, für das wir eben auch die Verantwortung haben, selbst dann, wenn wir es nicht gewählt haben, haben wir vielleicht einfach zu wenig Widerstand geleistet, zu wenig Leute überzeugt, es uns gleich zu tun. Wie auch immer, es gibt immer eine Lösung, es gibt immer einen Lichtblick und das war's für heute zum Wochenstart. Etwas länger als vielleicht üblich, aber man muss da die interessanten Nachrichten doch immer wieder entsprechend bändigen. Machen Sie es gut, ich melde mich zurück und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.